Und dann leidet die Landwirtschaft natürlich noch unter Starkregen, Überflutungen, Hagel, die Ernte zerstören und vielleicht zuletzt doch der Blick auf die Viehwirtschaft. Die Tiere müssen was essen. Auch das wächst natürlich schlechter, wenn es trocken ist.
So, du hattest jetzt eben Zahlen zu Schäden in der Vergangenheit. Wie sieht es denn aus mit Prognosen für die Zukunft eben zu den Schäden vom Klimawandel für die Wirtschaft?
Auch da gibt es ein paar Studien. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank hat eine zusammengemacht mit der Uni Mannheim. Die ist in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Danach erwarten uns bis zum Ende des Jahrzehnts 120 Milliarden Euro Schäden durch Naturkatastrophen in der EU. Die Forscher zählen da alles zusammen, also Gebäudeschäden zum Beispiel durch Überschwemmung oder durch Sturm, Ernteausfälle in der Landwirtschaft durch Trockenheit. Die haben das auch nochmal nach EU-Ländern differenziert und sagen, besonders leiden werden die Länder in Südeuropa, hauptsächlich Spanien, Italien und Frankreich. Die skandinavischen Staaten, die haben kaum Schäden und auch wir in Deutschland werden es nicht so stark zu spüren bekommen. Die EU sagt bis zum Ende des Jahrzehnts 2,5 Milliarden Euro Schäden durch Naturkatastrophen, durch den Klimawandel hier bei uns.
Gut, war jetzt aber auch nur bis Ende des Jahrzehnts, ne? Die Erde wird ja auch danach noch weiter heißer. Können wir noch mal ein bisschen konkreter machen, welche Auswirkungen jetzt der Klimawandel für Unternehmen hat?
Ja, die Hitze ist ein ganz großes Problem. Wenn es heiß ist, stehen zum Beispiel Baustellen still. Bei 35 Grad können Bauarbeiter häufig eben nicht mehr arbeiten. Mittlerweile gibt es in einigen Bereichen im Handwerk mehr Ausfalltage wegen Hitze als wegen Frost im Winter. Thomas Banzhaff hat einen Gartenbaubetrieb in Essen. Seine Mitarbeiter fangen jetzt im Sommer immer eine Stunde früher an als im Winter. Eine Ideallösung sei das aber nicht, sagt er.
Das laucht halt die Menschen doch schon aus, weil man schläft halt oftmals nachts nicht mehr so gut und dann morgens früh raus. Das Angenehme ist halt, dass morgens dann die Temperaturen noch ein bisschen erträglicher sind, ne?
Ja, Banzhaff teilt außerdem Wasser aus und Sonnenschutzmittel. Andere Unternehmen bauen Sonnenschutz oder stellen Mitarbeiter spezielle Kleidung zur Verfügung, die vor Hitze schützen soll. Das alles kostet natürlich Geld. Das alles wirkt sich dann auch auf die Produkte und auf die Produktpreise aus. Und wir müssen möglicherweise dann mehr bezahlen.
So, jetzt muss man ja bei so Prognosen zum Klimawandel den Kosten immer sagen, da ist vieles super unsicher. Aber können wir vielleicht doch nochmal einen Ausblick geben, also welche Folgen weiter steigende Temperaturen wirklich langfristig haben?
Es gibt eine Zahl, die ist aber nicht so sonderlich konkret vom Bundeswirtschaftsministerium. Die liegt zwischen 300 Milliarden und 900 Milliarden Euro Schäden in Deutschland bis 2050. Das kommt eben darauf an, wie sehr die Temperatur steigt. Und die Unternehmensberatung Deloitte, die hat auch etwas ausgerechnet, nämlich, dass der Klimawandel uns eine 500.000 Arbeitsplätze in Deutschland kosten könnte.
Ganz kurz, wie kommen die zu solchen Zahlen?
Ja, die haben sich ein bisschen die Industrie angeguckt, was das denn alles kostet und das alles zu schrumpfenden Gewinnen und zu höheren Preisen führt und haben das dann mal berechnet und dann kommen sie eben dazu, wir können uns nicht mehr so viel leisten und der Staat muss andererseits auch wieder investieren wegen der Hitze in Hitzeanpassung. Das alles kostet viel Geld und kostet Arbeitsplätze.
Der Klimawandel belastet die Wirtschaft wie? Das hat Michael Westerhoff berichtet hier im WDR 5 Wirtschaftsmagazin. Dankeschön. Einbruch in Kita, Täter hebeln Fenster auf, Unbekannter versucht, ein Fenster aufzuflexen, Einbrecher durchstechen die Glasdichtung eines Kellerfensters und legen den Griff um. Das sind alles Polizeimeldungen von gestern und heute. Ich erspare Ihnen mal weitere. Ich denke aber, der Punkt ist angekommen, ne? Also Fenster, die sind definitiv ein Schwachpunkt, den Einbrecher gerne nutzen. In 3/4 der Fälle, da steigen Einbrecher in Einfamilienhäuser ein über Fenster oder die Terrassentüren. Jetzt gerade zum Start der dunklen Jahreszeit, da hat die Stiftung Warentest Fenstersicherungen getestet. Sebastian Moritz aus der WDR-Wirtschaftsredaktion ist mir jetzt zugeschaltet und der hat sich schlau gemacht. Lass uns aber erstmal erklären, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, Fenster und Türen umzurüsten und so eben uns vor Einbrechern zu schützen.
Also am bekanntesten ist sicherlich der abschließbare Fenstergriff und der kann tatsächlich sinnvoll sein, denn häufig läuft es so wie bei Svenja Jösting, wie sie es beschreibt. Sie berät bei der Polizei in Hamm zum Einbruchschutz.
Dass die Täter ein Loch in die Scheibe picken auf Höhe des Türgriffs und einfach durchgreifen, die Tür öffnen und so in die Wohnung eindringen können. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich einen abschließbaren Griff.
Und dieser abschließbare Griff, der lässt sich meist auch leicht austauschen, sowohl an den Fenstern als auch an den Terrassen und Balkontüren.
Okay, das war jetzt eine Maßnahme. Es gibt bestimmt noch mehr. Was kann ich sonst noch machen?
Genau, so ein bisschen aufwendiger zu montieren ist die Stangenverriegelung. Das ist eine Stange, die geht über die komplette Fensterlänge, ist mit dem Griff verbunden. Im Rahmen des Fensters gibt es dann so kleine Halterungen, da rastet die Stange ein, sodass das Fenster nicht mehr so leicht aufgehebelt werden kann. Ebenfalls vorm Aufhebeln schützen soll die Scharniersicherung. Da wird zwischen den beiden Fensterscharnieren in der Mitte noch so ein drittes Scharnier eingebaut. Das muss man dann entriegeln, wenn man das Fenster öffnen möchte. Und der vierte Punkt, den man sich mal anschauen kann, sind diese kleinen Zapfen, die sich innerhalb des Fensterrahmens nach oben und unten bewegen, wenn man den Fenstergriff bewegt. Auch das kann eine Schwachstelle sein.
Okay, und was machen die? Die sorgen dann irgendwie dafür, dass man das Fenster nicht mehr so leicht aufhebeln kann? Oder was ist da Sinn und Zweck?
Genau, also diese Zapfen, die gibt's bei allen Fenstern. Da gibt's aber zwei Typen. Einmal die sogenannten Pilzkopfzapfen. Die erinnern von der Form tatsächlich so ein bisschen an einen Pilz. Bei neueren Fenstern sind die inzwischen Standard, weil sie eben verhindern, dass sich das Fenster leicht aufhebeln lässt. Gerade ältere Fenster haben aber manchmal noch sogenannte Rollzapfen. Die sind so ein bisschen zylinderförmig. Das ist nicht ideal und das kann man manchmal nachrüsten.
Jetzt hat sich ja die Stiftung Warentest genau diese verschiedenen Schutzmechanismen angeschaut, ne? Also wie schützt man sich jetzt am besten vor Einbrechern?
Na, so pauschal lässt sich das gar nicht sagen. Von den 17 getesteten Sicherungen haben 13 die Note sehr gut bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass da ein Einbruch gar nicht möglich ist. Die Tester sprechen deshalb auch nicht von Einbruchschutz, sondern von Einbruchhemmung. Denn es ist so, mit Gewalt lässt sich irgendwann fast jedes Fenster öffnen. Die Note sehr gut gab es immer dann, wenn es die Tester 3 Minuten lang trotz aller Hebelversuche mit Brecheisen und mit anderem Werkzeug nicht geschafft haben, das Fenster zu öffnen. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass Einbrecher nach 3 Minuten aufgeben und weiterziehen. Und bei den Mechanismen mit der besten Einbruchhemmung, da findet man sowohl die austauschbaren Fenstergriffe als auch die zusätzlichen Scharniere und auch diese Stangensicherungen. 4 Sicherungen sind aber auch durchgefallen. Die haben sich beim Test verbogen, also sind abgebrochen. Da war das Fenster dann schnell geöffnet. Naja, und deutliche Unterschiede gibt's auch bei der Montage. So ein Fenstergriff, der ist ganz schnell mal ausgetauscht. Komplizierter ist es, wenn man so eine lange Stange vor dem Fenster montieren muss. Da waren selbst die Profis von der Stiftung Warentest teilweise mehr als 3 Stunden lang zugange.
Es gibt eben also auch gute Einbruchsicherungen, ne? Wie sieht das denn aus, wenn ich zur Miete wohne? Weil das klingt für mich schon so, als wären ein paar von den Sachen ein bisschen aufwendiger, als müsste ich da vielleicht was baulich verändern.
Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, was ich genau nachrüsten will. Also das simple Austauschen der Fenstergriffe zum Beispiel ist kein Problem, solange da nicht gebohrt werden muss. Und zwar auch, wenn ich zur Miete wohne, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
Das ist natürlich möglich ohne Zustimmung. Allerdings sollten hier die Mieterinnen und Mieter immer darauf achten, dass sie das, was sie da abschrauben oder abmontieren, aufbewahren. Weil wenn der Mieter dann die Wohnung irgendwann zurückgibt, quasi auszieht, dann muss er grundsätzlich die Wohnung so zurückgeben, wie er sie erhalten hat. Also eben auch mit diesen alten, unsichereren Fenstergriffen.
Problematischer ist es, wenn ich zum Beispiel zusätzliche Scharniere anbringe und dafür in den Fensterrahmen bohren will. Dafür muss ich mir vorher die Erlaubnis des Vermieters holen und zwar am besten tatsächlich schriftlich.
Und was kostet mich dann diese zusätzliche Sicherheit?
Also da gibt es wirklich große Preisunterschiede. Diese Stangenverriegelung kostet teilweise mehr als 200 Euro. So viel Geld muss man aber nicht zwingend ausgeben. Laut Stiftung Warentest gibt es sehr gute Sicherungen, schon ab 30 Euro. Das ist zum Beispiel der Testsieger von Burgwächter, aber auch ein abschließbarer Fenstergriff von Abus. Der kostet 50 Euro, hat von der Stiftung Warentest ebenfalls die Note sehr gut bekommen. Wichtig allerdings mit so einer einzelnen Sicherung. Da ist es selten getan. Die Tester empfehlen mindestens eine Sicherung auf der Griffseite und eine auf der Scharnierseite, also 2 pro Fenster. Ja, und dann werden aus den 30 Euro bei so einer ganzen Wohnung mit vielen Fenstern schnell mehrere 100 Euro.
Kann sich aber eben lohnen, wenn man sich besser vor Einbrechern schützen will. Die Stiftung Warentest, die hat Fenstersicherungen getestet. Und Sebastian Moritz hatte die Hintergründe. Dankeschön. Wir nehmen Sie gleich mit zurück ins Jahr 1992. Ibrahim Aslan, der hat den rassistischen Brandanschlag von Mölln überlebt. Und er ist auch die Hauptperson des Dokumentarfilms Die Möllner Briefe. Sie können ihn gleich hören in der Westart nach den Nachrichten. Das war's von der Wirtschaft. Ich bin Luisa Schmidt. Tschüss.
WDR 5 gibt es auch außerhalb des Sendegebiets. Weltweit.
Mit der WDR 5 App können Sie uns jederzeit hören. Egal wo.
Hier finden Sie unsere neuesten Beiträge, die jüngsten Nachrichten und heiße Hörtipps.
Die WDR 5 App bietet die Online-Audios aus dem Radioprogramm an. zum Nachhören, Merken und Teilen.
Und falls es mal kein Netz gibt, können Sie die Beiträge aus unserem Archiv sogar offline anhören.
Auch zu allen Begleitinfos führt die App Sie ohne Umwege, ob Playlist, Rezept oder Buchtipp.
Die WDR 5 App. Ein Muss für alle, die auf Radio mit Tiefgang nicht verzichten wollen.
Kostenlos erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store.
WDR 5. Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben.
Es ist 14 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Anna Jonitschek. Guten Tag. Der frühere französische Präsident Sarkozy ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. In dem Verfahren vor einem Pariser Gericht ging es um den Vorwurf, dass Sarkozys Team für seinen Wahlkampf 2007 Geld vom damaligen libyschen Machthaber Gaddafi angenommen hatte. Sarkozy habe das zugelassen. Wolfgang Landmesser, WDR, Paris.
Damit sei der Tatbestand einer kriminellen Vereinigung erfüllt. Beim Prozess ging es um die Finanzierung von Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2007. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, einen Korruptionspakt mit dem libyschen Regime unter dem damaligen Machthaber Muammar Gaddafi geschlossen zu haben. Das Wahlkampfteam des konservativen Kandidaten soll Geld von Libyen erhalten haben. Als Gegenleistung hätten die Sarkozy-Vertrauten unter anderem versprochen, dem wegen Terrorfinanzierung in Misskredit geratenen Land zu helfen, wieder auf die internationale Bühne zurückzukehren. Nicolas Sarkozy hat die Vorwürfe stets als konstruiert und unwahr zurückgewiesen. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass er gegen das Urteil in Berufung gehen wird.
Ein jahrelanger Streit um Regeln für Döner ist beendet. Die EU-Kommission hat gesagt, dass der internationale Dönerverband aus der Türkei seinen Antrag auf EU-weite Regeln für die Herstellung zurückgezogen hat. Was das für deutsche Dönerbuden bedeutet, fasst Katrin Schmidt, WDR Brüssel, zusammen.
Erstmal aufatmen, denn hätte dieser Schutzantrag der türkischen Dönerföderation Erfolg gehabt, hätte dies bedeutet, dass nur noch Döner hätte heißen dürfen, was nach einer speziellen Art zubereitet wird, also was ganz klaren und auch engen Regeln folgt, nämlich nur Fleisch von Lämmern und Rindern in 2 bis 5 Zentimeter dicken Streifen mit einem speziellen Messer geschnitten und so weiter und so fort. Also auch für die Marinade hätte es Regeln gegeben. Sprich, vieles, was in Deutschland auch üblich ist, also von Kalbs über Hühnerfleisch, hätte man dann zwar noch machen können, man hätte es aber nicht mehr Döner nennen dürfen.
Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Bundesinnenminister Dobrindt hat angekündigt, dass Deutschland bei der Drohnenabwehr aufrüsten wird. Außerdem sollen Gesetze geändert werden, damit etwa klar ist, wann Drohnen abgeschossen werden dürfen. Dobrindt sprach von einer allgegenwärtigen Bedrohung. Zuletzt hatte es einige Vorfälle mit fremden Drohnen in anderen EU-Ländern gegeben, zum Beispiel an dänischen Flughäfen. Der frühere Bahnmanager Dirk Rompf wird doch nicht in den Vorstand der Deutschen Bahn zurückkehren. Die Gewerkschaft EVG hatte seine Nominierung für den Posten stark kritisiert. Sie wirft Rompf vor, in seiner Zeit bei der Bahn für den strikten Sparkurs verantwortlich gewesen zu sein. Rompf teilte Verkehrsminister Schnieder jetzt mit, dass er nicht zur Verfügung steht. Ermittler haben eine Bande gefasst, die deutschlandweit mit Anabolika gehandelt haben soll, und zwar aus einem Schrebergarten heraus. Dort fand die Polizei mehr als 15.000 Ampullen und 150.000 Tabletten. Die Ermittler gehen von tausenden Kunden aus. Auch bei einigen von denen gab es Durchsuchungen. 4 Mitglieder der Anabolika-Bande sitzen jetzt in U-Haft.
WDR aktuell aus der Region.
In Bielefeld hat es am frühen Morgen eine Explosion an einem Barbershop gegeben. Die Polizei prüft jetzt, ob sie etwas mit einer Fehde zweier Familien aus dem kriminellen Milieu zu tun hat. Mareike Zeck, WDR Bielefeld, zu der Frage, was für einen Zusammenhang zum Fall des ermordeten Boxers Nimani spricht.
Ganz einfach, dass das Friseurgeschäft einem Mann gehört, der in der Vergangenheit öffentlich gesagt hat, ich bin der beste Freund von dem ermordeten Boxer und ich habe den Laden auch in Erinnerung an ihn eröffnet. Bei dem Streit zwischen der Familie des ermordeten Boxers und der Familie seines mutmaßlichen Mörders muss man inzwischen ja von einer richtigen Fehde sprechen. Es gab ja auch einen blutigen Angriff vor dem Landgericht, als der Mordprozess lief.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute ist es meist bewölkt mit ein paar Aufhellungen. Örtlich kann es etwas regnen. Der Wind weht mit starken bis stürmischen Böen. In Schleiden bis 8, Arnsberg kommt auf 10 und in Coesfeld bis 13 Grad. Morgen bewechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei 8 bis 16 Grad. Die Zeit, es ist 14.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Neustadt-Wied und Siebengebirge. Eine Viertelstunde dauert es da länger, 7 Kilometer stockender Verkehr wegen Bergungsarbeiten. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Frechen-Nord und Köln-Eiffeltor. Eine Viertelstunde plus 6 Kilometer Stau. Dort steht ein defektes Fahrzeug. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Winkhausen und Mülheim 10 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Die A44 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach ist zwischen Düsseldorf-Messe-Arena und Langlatum wegen Fahrbahnerneuerungen bis Montagabend gesperrt. Und dann noch die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Zentrum und Duisburg-Meiderich 10 Minuten plus 4 Kilometer Stau.
WDR 5 Westart. Aktuelles aus der Kultur.
Mit Katja Schwiglewski, ich grüße Sie. Wir müssen reden. Wir müssen reden über einen Dokumentarfilm, der heute in die Programmkinos kommt. Diese Doku ist mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet worden, darunter dem Panorama-Publikumspreis bei der Berlinale. Die Möllner Briefe heißt der Film. Es geht um den rassistischen Mordanschlag gegen türkische Familien in der Kleinstadt Mölln in Schleswig-Holstein im November 1992 und vor allem, was danach geschah. Neonazis hatten in der Nacht Brandsätze in 2 Wohnhäuser geschleudert, 3 Menschen sterben, viele werden schwer verletzt und hunderte von Menschen wollten die Opfer und ihre Hinterbliebenen damals trösten und ihnen sagen, ihr seid nicht allein. Aber ihre Briefe haben die Familien nie erreicht. Gleich im Gespräch Ibrahim Arslan, Überlebender des Mordanschlags und Protagonist in einem wirklich erschütternden Dokumentarfilm.
Running behind, losing my way, losing my mind, leaving a trail from the hills to the coast. Of all the things I've lost, it's you I miss the most. Oh, I've been missing planes and trains and trams and boats and buses too, but I haven't been missing anything like I've been missing you. Maybe I finally had my fill of moving so fast while sitting so still, hurrying to wait for the next last flight. Of all the things I've lost, it's you I miss the most. 'Cause I've been missing planes and trains and trams and boats and buses too, but I haven't been missing anything like I've been missing you. Self-pity reaches its culmination in time to see the last train leave the station. Sweet consolation in a hotel bar. To all the things I've lost, it's you I miss the most by far. 'Cause I've been missing planes and trains and trams and boats and buses too, but I haven't been missing anything like I've been missing planes and trains and trams and boats and buses too, but I haven't been missing anything like I've been missing you.
Martin Gellep, geboren in Kanada, lebt seit langem in Deutschland, in der Westart gehört mit Missing Trains. Ibrahim Arslan überlebt den Mordanschlag von Mölln 1992 als damals Siebenjähriger unter einem Küchentisch, weil seine Großmutter ihn in nasse Tücher wickelt und dorthin bringt, bevor sie umkommt. Auch seine Schwester und eine seiner Cousinen sterben bei diesem rassistischen Brandanschlag. Vor der Sendung habe ich mit Ibrahim Arslan über den Film Die Möllner Briefe gesprochen, der heute in den Kinos startet. Herr Arslan, dass Hunderte von Menschen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland ihrer Familie ihr Beileid aussprechen wollten, dass Menschen ihre Solidarität und ihren Zorn über das Geschehene mitteilen wollten und Briefe mit tröstenden Worten und Bildern und kleinen Geschenken geschickt haben. Das alles wussten sie lange Zeit gar nicht. Wann und wie haben sie davon erfahren?
Also ich habe von der Existenz dieser Briefe erst erfahren, 27 Jahre nach dem Geschehen. Und das war tatsächlich durch einen Zufall. Also es war ein Zufallsfund von einer Studentin aus Wien, Nora Zirkelbach, die zu ihrer Masterarbeit im Archiv der Stadt Mölln recherchiert hat. Und sie war total verwundert, dass wir Briefe an den Archiv übergeben haben. Also sie ist davon ausgegangen, dass wir zu seiner Zeit die Briefe erhalten haben, geöffnet, gelesen und an dem Archiv übergeben. Und hat mich gefragt, wieso legen hier diese wertvollen Objekte sozusagen, die eigentlich museumsträchtig sind, im Archiv der Stadt Mölln? Und ich war total verwirrt. Ich habe gesagt, was liegt da? Also wie kommst du darauf? Und als ich dann den Archivar angerufen habe, hat er mir das bestätigt, dass dort hunderte Briefe liegen, die eigentlich an unsere Familie gerichtet waren.
Was hat man Ihnen denn gesagt, warum die Briefe im Archiv verschwunden sind?
Also man hat uns eigentlich relativ wenig gesagt, weil also man hat immer von einem Versäumnis gesprochen. So ein typischer Verwaltungsspruch. Wir haben es versäumt, die Betroffenen diese Briefe auszuhändigen. Wir haben selbst durch eigene Recherchearbeit und auch durch das Durchstöbern der Archive und Archivmaterial herausgefunden, dass es 4 verschiedene Antwortschreiben von dem ehemaligen Bürgermeister Herrn Dörfler gab. Also zu den Leuten, die Briefe geschrieben haben, die Stadt Mölln hat ja nicht nur die Briefe geöffnet, sondern zum Teil haben sie ja Briefe beantwortet. Und das schreiben sie in ihrem eigenen Protokoll, dass sie über 255 Briefe beantwortet haben. Und zusätzlich haben wir auch Informationsschreiben gefunden, wo der Bürgermeister versucht, die Familien zu informieren, dass da Briefe im Archiv sind. Und in demselben Schreiben schreibt er, die Briefe sind ihnen beigefügt. Also so ein totaler Widerspruch in sich. Und da sind wir natürlich hellhörig geworden und sind dann weiter in die Recherche reingegangen, tiefer reingegangen und wollten dementsprechend auch den ehemaligen Bürgermeister dazu sprechen. Aber er hat uns mit einer ganz banalen Mail geantwortet, er stehe zu derartigen Gesprächen nicht mehr zur Verfügung.
Als Sie die ersten Briefe in der Hand hatten und dann endlich lesen konnten, was die Menschen Ihrer Familie damals sagen wollten, was haben Sie empfunden?
Das waren ganz viele gemischte Gefühle. Also als ich diese Briefe gelesen habe, ich habe sie an einem Wochenende komplett durchgelesen, muss ich zugeben. Und ich war wütend, ich war traurig. Ich war aber auch begeistert irgendwo, weil ich war total froh, dass diese Briefe existieren, dass sie noch da sind und dass sie nicht verschwunden sind. Ich war begeistert von der Riesenanteilnahme und der Riesensolidarität der Mehrheitsgesellschaft, auf die wir lange Jahre gewartet haben, wovon wir ausgegangen sind, die existiert gar nicht. Wir haben immer uns als unsichtbare Flecken und als Schandflecken der Gesellschaft gesehen, weil wir auch so dementsprechend abgestempelt wurden. Und diese Briefe hätten diese ganzen Wunden geschlossen. Und das waren alles, das waren Momente, die sind unerklärbar.
Ja, können Sie uns vielleicht 1-2 Briefe ein bisschen näher beschreiben? Was hat Sie besonders berührt, auch wenn das schwer ist, was rauszugreifen, aber vielleicht damit wir es uns besser vorstellen können?
Ja, es gibt unheimlich viele Briefe, die extrem wichtig sind für mich. Zum Beispiel die ganzen Bilder, die uns Kinder gemalt haben. Ne? Das sind so, ich war ja selber 7 Jahre alt zu seiner Zeit. Und Sie können sich das gar nicht erahnen, was das bewirken würde, wenn ich als Kind, als 7-Jähriger oder mein Cousin oder mein Bruder diese ganzen Kinderbilder bekommen hätten. Zusätzlich, was mich als extrem bewegt hat, war ein Ponyhof, die uns zu seiner Zeit geschrieben hat und ihr Angebot gemacht hat zur Retraumatisierung. Sie haben geschrieben, dass sie, dass wir als Kinder, die betroffenen Kinder aus Mölln, das waren ja sehr viele, dass wir auf Ponys reiten dürfen und uns abzulenken von unseren Traumata. Und der Bürgermeister tatsächlich schreibt denen zurück und schreibt, die Familie hat an ihrem Angebot kein Interesse. Und das hat mich so, Also das hat mich schockiert, weil das war so ein weiterer Angriff auf alles, was geschehen ist und weiterhin auf unsere Persönlichkeit. Und auch im Umkehrschluss ist es auch ein bisschen eine unterlassene Hilfeleistung, weil wir als Kinder diese Hilfe benötigt haben.
Ja, ich muss sagen, nachdem ich den Film, den habe ich vorgestern Abend mir angeguckt, gesehen habe, der geht einem schon sehr ans Herz. Ich konnte auch nicht gut schlafen die letzten beiden Nächte. Es ist wirklich eine heftige Geschichte nach dem natürlich schlimmen Ereignissen dieses Mordanschlags überhaupt. Aber das noch draufzusetzen, unglaublich. Sie haben dann, das sieht man in dem Film, einige Menschen getroffen, die ihn damals geschrieben haben, also in der Gegenwart jetzt. Wie waren diese Begegnungen?
Diese Begegnungen waren eigentlich weiterhin solidarisch. Menschen, die uns diese Briefe geschrieben haben, das waren ja zu seiner Zeit, also die ich getroffen habe, waren ja zu seiner Zeit Kinder. Und ich hatte halt sehr viele gemischte Gefühle, als ich diese Menschen treffen wollte, weil ich dachte, okay, was machst du jetzt, wenn sie wütend sind? Was machst du eigentlich, wenn sie mit dir nicht mehr reden möchten? Und ich bin mit diesen gemischten Gefühlen dahin gegangen, aber die haben mich komplett anders aufgenommen. Die haben super Solidarität gezeigt. Sie haben Anteilnahme weiterhin gezeigt und gesagt, auch wenn mein Brief damals nicht angekommen ist, meine Solidarität bleibt aufrecht. Ne? Und sie waren super sauer und empört über die Stadt Mölln, die Briefe uns weitergeleitet hat.
Man sieht in dem Film auch, wie tief die seelischen Verletzungen auch über 30 Jahre nach dem Mordanschlag in ihrer Familie sind. Da kriegt man doch sehr private, intime Einblicke. Wie gehen Sie denn persönlich damit um?
Also aktuell ist es so, dass wir den Film sacken lassen, muss ich zugeben, als ganze Familie. Und wir schauen, wie die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft ist, weil man muss auch dazu sagen, wir haben keinen Good Feel Movie aufgenommen. Ne? Wir haben einen Film aufgenommen, der zum Nachdenken anregt. Wir haben einen Film aufgenommen, der zum Handeln aufregt. Und wir sind davon fest überzeugt, dass das nicht auf Mölln zu reduzieren ist. Und dementsprechend fordern wir auch auf, wir mahnen Menschen und sie sollen bitte gehen und nach in den Archiven durchstöbern, ob es da Briefe gibt für andere Menschen.
Ansonsten sind Sie ja tätig in der Aufklärung gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus in unserer Gesellschaft, gehen in Schulen und sind da aktiv. Das ist eine Sache, die im Moment so ein bisschen zurücktritt, um abzuwarten, was der Film mit Ihnen macht. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja klar, und auch was es mit der Gesellschaft macht. Also wenn wir jetzt in Schulen mit diesem Brief gehen, mit diesem Film gehen, dann werden wir auch Bildungsmaterial mitnehmen, um Schüler aufzufordern, an diesen Briefen und auch an dem Film zu arbeiten. Und auch an unseren Perspektiven. Die müssen sich ja dann im Umkehrschluss mit unseren Perspektiven auseinandersetzen und auch gleichzeitig mit unserer Geschichte. Und aber auch gleichzeitig möchten wir damit multiperspektivisch Betroffenheit von Menschen eröffnen, die uns geschrieben haben. Also wir sprechen bewusst nicht nur über Menschen, die an dem Tag Opfer von einem Anschlag geworden sind und jahrzehntelang retraumatisiert wurden, sondern auch über Menschen, deren Solidarität bei uns niemals ankam. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man erwähnen muss.
Ibrahim Arslan im Westart-Gespräch. Die preisgekrönte Doku Die Möllner Briefe von Martina Priesner kommt heute ins Kino. Ein Film, der wirklich wehtut und aufwühlt und doch zeigt, wie wichtig und wie stark die Gabe der Empathie sein kann.
Close your eyes, take it in. You don't have to worry about anything. If you get nervous, don't tense your lips, just look right at me. Make the most of what you've got, 'cause you've got a lot. Even if it doesn't feel this way, you got me, baby. You got a lot. And if you don't need me anymore, don't worry, 'cause I got a lot too.
Portland im US-Bundesstaat Oregon kommt Kendall Lujan mit ihrer Mischung aus Folk, Jazz und Country. Anfang 26 wird Kendall Lujan wieder in Deutschland sein. Am 5. März zum Beispiel spielt sie in Köln. Hier ist die Westart am Donnerstag. Am Abend wird in Berlin der Tabori-Preis verliehen, ausgeschrieben vom Bundesverband Freie Darstellende Künste. Das bedeutet, dieser Preis geht an Bühnenmenschen aus der freien Szene. Sie sollen als wichtige Säule der Theaterlandschaft neben den Stadttheatern geehrt werden. Dotiert ist der Tabori-Preis mit 100.000 Euro. Das ist gut Geld für sonst eher prekär arbeitende Künstler. Zum ersten Mal wird dieses Jahr nun ein Kinder- und Jugendtheater ausgezeichnet, die Theatergruppe Pulk Fiktion aus Köln. Formal eigenwillig, politisch wach, ästhetisch herausragend, das sagt die Jury und die findet es sehr gut, dass dieses Kölner Ensemble jungen Menschen eine Bühne gibt. Dorothea Markus hat sich die Probenarbeit angesehen.
Wir würden euch einen kurzen Ausschnitt aus dem zeigen, was wir bisher gemacht haben.
Den Anfang. Probenbesuch im Freien Werkstatttheater Köln. Heute ist der junge Pulk gekommen, eine Gruppe von Jugendlichen, die das Ensemble regelmäßig begleitet. Geprobt wird das neue Stück Der Riss. Ein Stück über die Unterschiede von Ost und West, über Identität und darüber, wie die Umgebung uns prägt. In 10 Tagen ist Premiere.
Ja, ihr seid jetzt alt genug.
Wir haben uns getrennt. Ja, also da könnt ihr euch sicher sein, ihr seid das Wichtigste für uns.
Ja, es ist nichts Schlechtes in dem Sinne.
Vordergründig klingt die Szene nach einer Ehescheidung, erzählt aber auch von der Spaltung Deutschlands zwischen Ost und West. Während 2 Schauspieler auf der Bühne die Handlung übernehmen, lauschen die Zuschauer auf Kopfhörern den intimen Gedanken von Jugendlichen aus Interviews. Was hat ihre Herkunft aus Ost oder West mit ihnen gemacht?
Eine ganz andere Vorstellung von der Reisefreiheit. Und da war ich so, hey, das ist schon irgendwie auch noch ein ostdeutsches Heritage, was ich von meinen Ellies mitbekommen habe.
Ich finde, im Theater für junges Publikum ist ein Gap, den man zu überwinden hat, dass wir Erwachsene sind, die das produzieren und auf der Bühne stehen. Deswegen versuchen wir, Themen auszuwählen, wo wir selber unsicher sind oder wo wir selber Fragen drin haben, sodass wir uns in unserer Unsicherheit, sage ich mal, begegnen können mit unserem Publikum und dann eben einen Verhandlungsraum zu schaffen oder einen Erlebnisraum, wo man sagt, wir finden es vielleicht jetzt hier gemeinsam raus.
Erzählt Regisseurin Hanna Biedermann über die Arbeit von Pulk Fiktion. Etwas gemeinsam herausfinden, mitdenken, mitmachen. Als junger Theaterzuschauer völlig neu gefordert sein. Das hat die Gruppe schon auf viele Weisen ausprobiert. Zum Beispiel, wenn Kinder in der Konferenz der letzten Dinge mit Erwachsenen am Tisch sitzen, um neue Erziehungsregeln festzulegen. Oder im Stück Unsere Grube auf die Bühne kommen, um in Riesenreifen mit herumzutoben.
Stellt euch vor, hinter der Turnhalle auf eurem Schulhof ist eine Grube. Traut sich, wer ist gut im Klettern?
Und dabei wie nebenbei darüber nachzudenken, was Verbote und eigene Grenzen bedeuten. Im Stück Grusel wird es ganz dunkel. Es laufen unheimliche Skelette und Zauberer über die Bühne.
Tauche ein in eine Welt deiner fantastischen Monster und realen Gefahren. Begegne Vampiren, verzauberten, unheimlichen Erwachsenen und freue dich auf ein Treffen mit deinem guten Geist.
Schlussendlich erleben die Kinder dann aber, wie man eigene Ängste mit Hilfe von Empathie überwinden kann.
Sage leise nach rechts und nach links von dir. Du bist nicht allein.
In der Corona-Zeit, als Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben mussten, haben Pulk Fiktion ihr Theateruniversum sogar als Telefonperformance zum Mitmachen direkt in die Wohnungen gebracht.
Dann kann ja jetzt unsere Reise beginnen.
Ich bin nämlich Reiseleiter. Also begleite ich jetzt minderjährige Reisegruppen auf die Expedition durch ihre Wohnung. Ja, also durch Wonanien, sag ich immer.
Ja.
Seht ihr Pflanzen bei euch?
Ich sehe nur Klopapierbäume.
Performances von Pulk Fiktion sind provokant und überraschend. Sie fordern ihre Zuschauer heraus, sind genreübergreifend und irgendetwas zwischen Theater, Tanz und Konzert. Immer besteht eine Augenhöhe zum Publikum, eine Art gemeinsamer Neugier. Vor 18 Jahren hat sich die Gruppe gegründet. Hanna Biedermann war von Anfang an dabei.
Wir haben extra das Wort Kollektiv vermieden, sondern wir arbeiten kollegial. Genau, also es gibt einen festen Kern, aber auch der wandelt sich. Das sind dann irgendwie 5, 6, 7 Personen, dann gibt es irgendwie was, wo wir sagen, oh, jetzt wollen wir endlich mal wieder Tanz machen und dann suchen wir explizit jemanden, der tanzen kann und dann gefällt es dem so gut bei uns und dann macht er trotzdem ein paar Jahre mit. Aber wir sind, wenn man so alle Künstler, die so die letzten Jahre dabei waren, schon so 15, 16 Personen.
Dass sie jetzt als erstes Kinder- und Jugendtheater überhaupt den großen Tabori-Preis bekommen, ist für sie überwältigend und steht trotzdem im seltsamen Gegensatz dazu, dass die Förderung für junges Theater in NRW gerade empfindlich gekürzt wurde.
Super, mal in dieser Liga wahrgenommen zu werden. Und das irgendwie zeitgleich mit diesen Kürzungen zu erfahren, ist das gar nicht so einfach losgelöst von uns zu sagen, hier, guck mal, irgendwie, das ist jetzt nicht nur so, dass Pulp Fiction bitte die gleiche Förderung wie vorher bekommt, sondern ihr müsst anerkennen, dass Kinder- und Jugendtheater deutschlandweit wichtig ist und aber auch in NRW einfach auf keinen Fall gekürzt werden darf, erst recht nicht zu solchen Zeiten.
Ja, Geld, leider ein leidiges Thema in der freien Theaterszene. Gut, dass die Kölner Kindertheatergruppe Pulk Fiktion am Abend in Berlin den mit 100.000 Euro dotierten Tabori-Preis bekommt. Dorothea Markus hat die Theaterleute vorab für die Westart besucht. Und das ist die amerikanische Indie-Band Death Cab for Cutie.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
Aus dem Deutschunterricht könnten Sie ihn noch kennen, vielleicht sind Sie aber auch freiwillig ein Fan von E.T.A. Hoffmann, berühmter deutscher Schriftsteller der Romantik, immer auf der Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Ein Mann mit vielen anderen Begabungen. E.T.A. Hoffmann hat gezeichnet, Karikaturen konnte er besonders gut, er hat komponiert und dirigiert und er war studierter Jurist und Beamter im preußischen Staatsdienst. Von der Qualität seiner Romane und Erzählungen, von denen viele Klassiker der Literaturgeschichte geworden sind, zeugt jetzt eine neue Hörspieledition mit 11 Produktionen aus verschiedenen Jahrzehnten. Und da hat Christoph Ratz reingehört.
E.T.A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels zählt sicher zu den abenteuerlichsten Büchern der deutschen Literatur.
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Der Direktor will Sie sprechen!
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Der Direktor will Sie sprechen!
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Kapellmeister, wo stecken Sie?
Der Direktor will Sie sprechen!
Mich in Ruhe mit dem Direktor!
Eine wilde Kakophonie in straffen Rhythmen herrscht am Beginn dieser Hörspielproduktion aus dem Jahr 1954. sinnbildlich für die vielen Ereignisse und Eskapaden, unerwarteten Wendungen und Tumulte in Hoffmanns Roman. Dann folgt ein abrupter Wechsel hin zu Thea und Mischa. Das sind Theodor und Marianne, der Dichter Hoffmann und seine Frau.
Es wird alles wieder gut werden, wenn wir nur wollen.
Aber wir müssen auch leben, Mischa. Und daran haben die anderen gar kein Interesse.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Ja, das sagt sich leicht. Aber da, hier liegt die Kündigung von meinem Opernchef. Er will mich nicht mehr sehen, Mischa. Die Verleger wollen meine Manuskripte nicht mehr sehen. Und du weißt ja selbst, wie viel mir mein erstes Buch, diese Fantasiestücke mit der Kreisleriana, einbringen.
So wie am Beginn dieses Hörspiels, so purzeln auch in E.T.A. Hoffmanns Werken Fantasie und Wirklichkeit munter durcheinander. Wie in Ritter Gluck. Der Erzähler begegnet bei verschiedenen Musikaufführungen immer wieder einem lange Zeit namenlosen Mann. Man unterhält sich etwa über die Komponisten Mozart und Gluck. Wer aber ist der Unbekannte?
Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringendem Blick. Ich erstarrte. Feierlich kam er auf mich zu, fasste mich sanft bei der Hand und sagte, sonderbar lächelnd:
Ich bin der Ritter Gluck.
Auch diese Produktion, diesmal aus dem Jahr 1971, stammt vom österreichischen Rundfunk. Insgesamt 11 Hörspiele enthält die Hoffmann-Hörspieledition, 5 davon vom ORF, die anderen von Sendern in Ost- und Westdeutschland. Die Entstehungsgeschichte erstreckt sich über fast 50 Jahre, bis zur jüngsten Produktion von 1999. Es ist das Kunstmärchen Nussknacker und Mausekönig. Die Kinder Fritz und Marie werden am Weihnachtsabend nicht nur von ihren Eltern beschenkt, sondern auch von ihrem Paten Drosselmeier. Er erscheint wie der Spiritus Rector, wie ein Bote zwischen Realität und Imagination.
Das Reich der Fantasie. Wo ist es? Sucht es nicht irgendwo. Sucht's hier. Hier ist es, hier. Heute, gestern, morgen. In ewigem Verwobensein. Ich zeige es euch, ich, der alte Drosselmeier, der Pate von Fritz und Marie.
Dass in diesem Hörspiel immer wieder die Ballettmusik von Peter Tschaikowski erklingt, wirkt ebenso naheliegend wie anachronistisch. Denn zum einen diente Hoffmanns Erzählung nur über Umwege Tschaikowski als Vorlage. Außerdem entstand seine Musik erst mehr als 75 Jahre nach der Dichtung. Die Textvorlagen von E.T.A. Hoffmann werden in diesen 11 Hörspielen unterschiedlich frei umgesetzt. Mal mit hohem Erzähleranteil, mal mit Schwerpunkt auf den Dialogen. Bei den Sprecherinnen und Sprechern begegnet man immer wieder bekannten Darstellern, von Horst Tappert über Marie Gruber bis Jens Wawracek. Wer bereit ist, sich auf die Klangästhetik vergangener Jahrzehnte einzulassen, findet hier eine breite Auswahl an Hörspielen, die eines gemeinsam haben. Sie fangen alle das permanente Schaukeln E.T.A. Hoffmanns zwischen Märchen und Realität, zwischen Satire und Schauergeschichte, zwischen Künstlerwahnsinn und Bürgerlichkeit ein. Diese 11 Reisen in die Vergangenheit sind in ihrer Summe lohnend und zugleich ein Teil deutschsprachiger Hörspielgeschichte.
Christoph Fratz über die große Hörspieledition von E.T.A. Hoffmann. 12 CDs mit einer Laufzeit von insgesamt 9,5 Stunden erschienen im Audioverlag. Und wir haben jetzt Musik von Delicate Steve.
5 Westart. Kulturnachrichten.
Mit Detlef Dickmann. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will den Kolonialismus aus dem Gedenkstättenkonzept streichen. Das geht aus einem aktuellen Entwurf hervor. Seine Vorgängerin Claudia Roth hatte die deutsche Kolonialgeschichte noch als wichtig betrachtet. Auch die Merz-Regierung hatte im Koalitionsvertrag eine intensivere Aufarbeitung zugesagt. Historiker sprechen von einem politisch fatalen Signal. Die SPD kündigt Widerstand an. Weimer begründet den Schritt damit, dass es bislang kaum Gedenkstätten zum Kolonialismus gebe und man Konkurrenz zum NS-Gedenken vermeiden wolle. Eine beschädigte Gitarre der Band Oasis wird versteigert. Die rote Gibson ES-355 von Noel Gallagher wurde 2009 beim Rock en Seine Festival in Paris bei einem Streit der beiden Brüder zerstört. Danach hat sich die Band endgültig überworfen. Das reparierte Instrument soll laut Auktionshaus Prop Store bis zu 500.000 Pfund erzielen. Ebenfalls im Angebot ist Noels Akustikgitarre, mit der er Wonderwall eingespielt hat. Bei der Auktion werden rund 150 Stücke aus der Geschichte der Band versteigert. Zum weiteren Programm der Auktion gehören auch Objekte anderer Pop-Ikonen, darunter eine Brille von John Lennon und Michael Jacksons weißer Hut aus dem Video zu Smooth Criminal. Apple TV hat den Start der Thriller-Serie The Savant mit Jessica Chastain kurzfristig verschoben. Die Serie sollte am Freitag anlaufen, ein neuer Termin steht nicht fest. Gründe nannte der Streaming-Dienst nicht, sprach aber von einer reiflich überlegten Entscheidung. Beobachter vermuten Parallelen zur Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk als Hintergrund. Die Serie zeigt Anschlagspläne rechtsextremer Gruppen und Szenen mit Scharfschützen und Bomben. Hauptdarstellerin und Produzentin Chastain kritisierte die Verschiebung. Auf Instagram erklärte sie, die Serie sei sehr relevant und ehre Menschen, die versuchten, Gewalt zu verhindern. 12 ehemalige Kirchen im Ruhrgebiet werden 2026 zum Schauplatz des Europäischen Kunstfestivals Manifesta. Zu den Festspielorten zählen unter anderem die Kulturkirche Liebfrauen in Duisburg, die nur noch teilweise für katholische Gottesdienste genutzt wird, sowie die frühere Kirche St. Gertrud in Essen, die im Juni dieses Jahres entwidmet wurde. Vom 21. Juni bis 4. Oktober 2026 sollen internationale Kunstprojekte die Aufmerksamkeit auf diese Orte lenken. Geplant sind Auseinandersetzungen mit Kirchen als Stätten gesellschaftlicher Teilhabe. Die Manifesta findet alle 2 Jahre an wechselnden Orten in Europa statt, zuletzt in Barcelona und Katalonien.
Desconfia dos bons elementos. Que é bom desconfia dos bons elementos. Que é bom desconfia dos bons elementos. Sonâmbulo anda feito pêndulo, ora pende dormindo, ora pende contra o tempo e faz deste inimigo atrasado, correndo justifica um vazio interno imenso, fugas mentais ocupa os pensamentos, se torna incapaz de ocupar a si mesmo, TVs, zines, jornais, químicas no intento, bloquear os canais, domesticar seus anseios. Desconfia dos bons elementos. Que é bom desconfia dos bons elementos. Que é bom desconfia dos bons elementos. Que é bom desconfia dos bons elementos. We'll be right back.
mehrfach nominiert und ausgezeichnet beim Latin Grammy, die brasilianische Sängerin und Songschreiberin Seu mit Sonambulo. Seu hat sich einen Namen gemacht in der internationalen Musikszene. In Fachkreisen ist ihr Name ein Begriff. Aber wie ist es in der Welt der Kunst mit Christiane Schreiber, Mathilde Dietrichson, Ilna Evers Wunderwald? Diese Namen sagen sogar Kunstkennern oft nichts, aber gehören diese drei Künstlerinnen zu den vielen, vielen Malerinnen, die im 19. Jahrhundert nach Düsseldorf gekommen sind, um dort zu lernen und zu arbeiten. Offiziell durften Frauen an deutschen Kunsthochschulen erst ab 1919 studieren, aber schon lange vorher haben sie die Kunstszene mitgeprägt. Ein Forschungsprojekt des Düsseldorfer Kunstpalasts hat hunderte von Künstlerinnen aus der Zeit von 1819 bis 1919 ermittelt und macht viele davon jetzt sichtbar in einer Ausstellung Künstlerinnen. Laura Dresch hat sich die Schau schon angesehen.
Ein Soldat liegt im Krankenbett. Auf einer Wiese spielt ein Kind. Die Früchte auf den Stillleben sehen so lecker aus, dass man am liebsten reinbeißen würde. Eine ganz normale Ausstellung mit Kunst aus dem 19. Jahrhundert. Doch hier ist alles von Frauen gemalt. Frauen, die die Kunstgeschichtsschreibung vergessen hat. Das will Kuratorin Katrin Dubois ändern.
Wir starten mit der Gründung der Akademie durch Preußen hier und schauen uns genau diesen Zeitraum an, den man sich unter diesem Oberbegriff Düsseldorfer Malerschule auch immer angeschaut hat.
In dieser Zeit war Düsseldorf als Kunststadt wahnsinnig populär. Die Künstler und Künstlerinnen sind von überall und wirklich überall her nach Düsseldorf gekommen, um hier zu lernen.
Ergänzt Museumsdirektor Felix Krämer. Aber an die Akademie durften nur Männer. Frauen mussten teuren Privatunterricht nehmen. Während Männer für ein Jahr Kunstakademie 80 Mark zahlten, mussten Frauen für Privatstunden 600 Mark hinlegen. Sie kamen trotzdem in die Stadt, um Teil des kreativen Umfelds zu sein und außerhalb der Akademie zu lernen. Über 500 Künstlerinnen hat der Kunstpalast recherchiert, zeigt jetzt Leihgaben mit Werken aus der eigenen Sammlung.
Hätten wir die Ausstellung vor 10 Jahren gemacht, wäre so gut wie nichts aus dem Museum zu sehen gewesen, weil wir einfach in den letzten Jahren sehr konzentriert Werke von Künstlerinnen auch aus dem 19. Jahrhundert erworben haben.
Am Wochenende sitzt Felix Krämer am Computer und durchforstet Auktionshäuser nach verborgenen Schätzen. Trotz hoher Qualität sind diese unfassbar günstig. 800 Euro hat einer der Ankäufe gekostet.
Was eigentlich dahinter steht und was einen, glaube ich, zum Denken bringen sollte, ist, hinter Geld steht ja immer Wertschätzung. Und dass am Kunstmarkt die Künstlerinnen immer noch nicht die Wertschätzung wiederbekommen, die sie eigentlich verdienen.
In der Ausstellung liegen Illustrierte. Werke von den Künstlerinnen sind abgedruckt. Das zeigt, Künstlerinnen waren damals durchaus sichtbar und geschätzt. Sie traten in Vereine ein, fuhren mit den Männern zum Zeichnen ins Grüne, stellten aus und wurden besprochen. Katrin Dubois?
Wo es dann problematisch wurde, sind die Dinge, die dann für die Kunstgeschichtsschreibung wirklich relevant sind. Also sind sie dann in den Museen angekauft worden? Eher nicht. Sind sie in Überblicksdarstellungen eher in so einem historischen Sinne aufgenommen worden? Eher nicht.
Eine ganze Wand ist vollgehangen mit Selbstporträts. Adrette Damen zeigen sich in feinen Kleidern an der Leinwand. Ganz anders Mathilde Dietrichson. Die rauchende Frau, die niemals Korsett getragen hätte, schaut uns skeptisch an. Die Haare offen und kurz. Damals ganz schön frech für eine verheiratete Frau. Heiraten als Künstlerin. Eh so eine Sache.
Weil es gerade in den bürgerlichen Kreisen, aus denen diese Künstlerinnen kamen, eben nicht gut ankam, wenn man als verheiratete Frau dann arbeitete, überhaupt einer Erwerbstätigkeit nachging.
Auch einige Männer wollten auf keinen Fall, dass die eigene Gattin Geld verdient. Heiraten und Kinder bekommen konnte die Karriere beenden. Adeline Jäger schreibt nach ihrer Hochzeit unter ein Selbstporträt: Adieu la Peinture, leb wohl Malerei. Ganz anders war Elisabeth Jericho Baumann drauf. Sie war
in ihrer Zeit ein Superstar.
Ein Superstar, der nebenbei
9 Kinder großgezogen hat, auch noch ihren Mann durchgebracht hat. Und an den Höfen war sie aktiv. Sie hat wirklich zu Höchstpreisen ihre Arbeiten verkauft, international gereist.
Von den Reisen brachte sie lebendige Motive mit. Wie ein Urlaubsfoto aus Italien wirken die Frauen am Restauranttisch. Eine große Portion Nudeln steht mittendrin, im Hintergrund leuchtet das Meer. Ein Musiker spielt hingebungsvoll Mandoline und die Frau in der Mitte prostet uns zu. Jericho Baumann hat geschafft, was keiner Kollegin gelang. Ihr Porträt einer Italienerin wurde von der Kunstakademie Düsseldorf angekauft, als Lernvorlage für die Studenten. Doch Düsseldorf war nicht für alle die ultimative Lernstätte. Die preußische Großstadt verliert ihr kreatives Renommee. Ende des 19. Jahrhunderts stellt Gabriele Münter fest, ganz schön öde hier.
Die Lehrmethode war wenig anregend und die Auffassung noch ganz vom Geschmack der Nachromantik beherrscht.
Auch mit Gleichberechtigung hat sich die Kunstakademie sehr lange sehr schwer getan. Die Ausstellung endet 1919, als mit der Weimarer Verfassung Gleichberechtigung festgelegt und die Kunsthochschulen geöffnet werden. Düsseldorf braucht weitere 4 Jahre für gemeinsamen Unterricht, denn die geringen Leistungen der Frauen würden die Ausbildung der Männer gefährden. 100 Jahre ist das jetzt her. Was hat sich wirklich verändert? Am Ausgang begegnet uns Gertrud von Konowski. Ihr Kopf ist leicht geneigt, die Augen fixieren uns. Sie scheint zu sagen, hier ist noch ordentlich was zu tun.
Laura Dresch für die Westart zur Ausstellung Künstlerinnen im Kunstpalast Düsseldorf. Die Schau ist ab jetzt bis zum 1. Februar 26 zu sehen.
Sleep all night. I need to know if we can make it right. Make it right.
Tist featuring The Hot Eight Brass Band mit einem Song über Fragen von Kids auf dem Weg zum Erwachsensein, Adulthood. Um in Irland Bier zu kaufen und Bier zu trinken, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Aber ich denke mal, das Papier, auf dem die irischen Jugendschutzgesetze gedruckt sind, ist geduldig, denn Guinness, das dunkle Bier mit der leicht bitteren Note, ist Irlands Nationalgetränk. Die Familie, die dieses Bier von Dublin aus in die Welt gebracht hat, liefert nun den Stoff für die neue Serie von Peaky Blinders Mastermind Stephen Knight. Er erzählt die Geschichte des schillernden Guinness-Clans im Jahr 1868 mit viel Bier natürlich, aber auch mit Politik, düsteren Geheimnissen und Religionskonflikten. House of Guinness. Viel Stoff für gediegene Unterhaltung. Susanne Lurweg ist bei mir. Sie hat die Serie gesehen. Susanne, wie stark orientiert sich die Produktion an der realen Familie Guinness?
Ja, ich würde sagen, die orientiert sich schon relativ stark daran. Das Ganze ist natürlich Wahrheit gepaart mit ein paar würzigen Elementen, die das Ganze dann natürlich noch ein bisschen spannender machen. Setzt ein mit der Beerdigung des Patriarchen Benjamin Guinness 1868. Der hat 4 Erben, 3 Söhne, eine Tochter, die sich dann auch herrlich streiten. Und so war, so weit, so gut. Normalerweise erbt ja immer alles der Ältere, in diesem Fall Arthur. Doch der muss teilen mit seinem jüngeren Bruder Edward. Denn Arthur, der interessiert sich gar nicht so richtig für Bierbrauen, hat die letzten Jahre in London gelebt. Und dann ist er auch noch schwul. Und das steht unter Strafe im 19. Jahrhundert, in dem die Serie spielt.
Sollte das bekannt werden, wäre die Guinness-Brauerei am Ende.
Aha, es geht um Geld.
Nein, es geht um die Familie, Arthur. Und um das, was sich die Familie erarbeitet hat.
Ja, was sich die Familie erarbeitet hat, das soll erhalten bleiben. Und es beginnt eben mit der Beerdigung des alten Guinness und den ganzen Unruhen drumherum. Da gibt es die Fenia, das ist eine Bruderschaft der Iren, also Katholiken. Die behindern den Trauerzug genauso. Evangelikale, die sind gegen Alkohol. Und dann spielt noch rein die Geschichte Irlands, die Unterdrückung durch das englische Königreich, der Religionskonflikt und die Hungersnot, die liegt da auch gerade erst ein paar Jahre zurück. Das Ganze gepaart mit sehr eindrucksvollen Bildern aus der Brauerei. Und da erinnert das dann auch wieder an Peaky Blinders. Nur hier, da ist es wirklich die Oberschicht und der Trauerzug, die Trauerfeier, die gleicht eher einem Ball.
Ja, Stephen Knight hat mit Peaky Blinders ja wirklich einen Meilenstein dieser historischen Serien geschaffen. Das spielt in Birmingham. Er wechselt also nach Irland genauso gut?
Ja, ich finde ja Peaky Blinders absolut unerreicht, aber der ist einfach wirklich gut, wenn es diese historischen Stoffe betrifft. Also es gab ja auch kürzlich 1000 Blows, das ist so eine Gangstergeschichte auch. Hier sind es ja vordergründig keine Gangster wie bei 1000 Blows oder Peaky Blinders, sondern es sind Oberschichtmenschen. Aber doch, die haben dann auch so einen Handlanger, der nennt sich Herr Rafferty, das ist hier der Vorarbeiter in der Serie und der macht dann immer die Drecksarbeit für die feinen Damen und Herren, wenn es also mal so ein bisschen unangenehm wird. Und eben der Reichtum erlangt auf dem Rücken der Arbeiter und Arbeiterinnen. Das wird besonders deutlich, als die Tochter, die Guinness-Tochter, mal das Erbe sich genauer anguckt und so ein bisschen über Land reist und sieht, oh, da sind ganze Landstriche entvölkert, da gab es ja die Hungersnot und die sind alle weg, vorzugsweise nach Amerika, wenn sie es denn geschafft haben.
Amerika ist ein gutes Stichwort. Wechselt die Serie denn mal den Schauplatz und geht eben von Irland rüber?
Ja, die wechselt schon so ein bisschen den Schauplatz, aber wirklich immer nur so temporär. Und da sieht man jetzt keine tollen Amerika-Bilder oder so. Und man sieht aber vor allen Dingen die Konflikte, die haben sich auch 1:1 nach Amerika transportiert. Also die irische Gemeinschaft, die ist da auch immer noch arm. Es gibt diese Religionskonflikte und das Ganze spielt eben 20 Jahre nach dieser Hungersnot. Da war ja die Kartoffelernte also quasi nicht vorhanden. Deswegen sind da sehr viele gestorben und dieses Elend, das transportiert sich auch. Allerdings wäre House of Guinness natürlich keine gute Serie, wenn es nicht auch noch ziemlich viel rechts und links geben würde, was da so erzählt wird. Und zwar, ja, eben Konflikte, Religionskonflikte, aber natürlich auch Liebschaften, Zwangsehen, Depressionen. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine etwas langweilige Aufreihung, aber das ist wirklich alles ziemlich gut umgesetzt, muss man sagen.
Weil vermutlich die Figuren gut gezeichnet sind, ja?
Ja, ich finde, die sind absolut gut gezeichnet. Also wie ja immer bei Stephen Knight ist das so eine ganz gute Mischung aus Historie, auch gepaart mit absolut guten Dialogen, die auch 1:1 in die Jetztzeit passen würden. Und dann natürlich immer wieder ein Soundtrack, der fantastisch ist. Also auch der nicht ganz so fantastisch wie bei Peaky Blinders, aber dennoch gut, irische Folkmusik. Pokes, alles dabei.
Jetzt haben wir über den Inhalt gesprochen, wir haben über Steven Knight, den Schöpfer, gesprochen. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja, die finde ich auch durchaus herausragend. Da sind ziemlich viele Irische dabei, beispielsweise Anthony Boyle, der spielt den ältesten Bruder Arthur, den könnte der ein oder die andere kennen aus Masters of the Air, oder Lewis Patridge, absoluter Teenie-Schwarm, ist zwar ein Brite, aber kürzlich zu sehen oder immer noch zu sehen, wer will, in Enola Gay. Und ein Name, finde ich, den man sich merken muss, ist Nia McCormack, eine irische Schauspielerin, hier in der Rolle einer klugen, schönen Revoluzzerin. Also gute Darsteller, gute Bilder. Übrigens, wie immer bei Steven Knight auch, die Frauen haben eigentlich nichts zu sagen in der Zeit, aber ziehen im Hintergrund die Fäden, sind die durchaus klügeren Köpfe. Also ich finde, House of Guinness taucht in irische Geschichte ein, ohne zu langweilen, und erzählt eben vom Siegeszug, dem weltweiten dieses Getränks. Und das macht die Serie auch ein bisschen greifbarer, finde ich. Und die Geschichte von House of Guinness, die hält ja an, also das Guinness-Trinken. Und deswegen ist in 8 Folgen noch nicht zu Ende erzählt. Also es endet so, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es da eine Fortsetzung gibt.
Würdest du es dir wünschen? Geht der Daumen hoch oder runter?
Nee, der geht absolut hoch. Also das kann ich schon sagen. Also es ist so, dass ich schon fantasiere, was da wohl passiert ist, und würde ich auf jeden Fall weitergucken.
House of Guinness ab heute bei Netflix. Im Western Service Couchkultur war da Susanne Lurwig. Danke dir, Susanne.
Gerne.
So viel Westart am Donnerstag. Gleich nach den Nachrichten WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr. Heute unter anderem zur Frage, wie der Mensch gelernt hat, sich zu wärmen, Essen verträglich zuzubereiten und in Dunkelheit Licht zu machen. Die Nutzbarmachung des Feuers, die macht den Unterschied. Mein Name ist Katja Schwieglewski. Schönen Nachmittag.
Präsentiert Köln lacht, die große Festivalshow.
Es ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn der Bauch länger wackelt, als man sich selbst bewegt.
Jan van Weyde präsentiert Highlights aus den weit über 100 Shows des Cologne Comedy Festivals.
Es ist bei mir mittlerweile so, wenn ich zu Hause mit dem Rücken zum Router stehe, habe ich vorne kein WLAN mehr.
Auch mit dabei Sean Gonges.
Ich habe einen ganz dezenten Dialekt. Da bin ich mir drüber bewusst.
Altmeister Hugo Egon Balder.
Wenn man 5-mal einen Kuchen backt, dann sagen sie alle, oh mein Schön, der schmeckt aber gut. Wenn man 5-mal verheiratet ist, man kann es ja nicht wissen. Ne? Das heißt ja heiraten, sonst wird es ja Heilwissen heißen. Ne?
Und der promovierte Musikspaßmacher Dr. Pop.
Ich tanze als Biber-Butzemann in unserem Haus herum.
Kommen Sie zu Köln lacht, der großen Festivalshow. Am 30. Oktober in der Stadthalle Köln.
Spricht jemand Kölsch?
Hier schon. Alle Infos auf wdr5.de.
Es ist 15 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Anna Jonitschek. Guten Tag.
Der frühere französische Präsident Sarkozy ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Vor Gericht ging es um den Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung mit Geld des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi. Sarkozy hat bereits Berufung eingelegt, muss seine Gefängnisstrafe aber wohl davon unabhängig antreten. Aus dem Gerichtsgebäude berichtet Michael Strempel, WDR Paris.
Der frühere Präsident ist nach dem Urteil raus zu den Journalisten gekommen und er hat kaum verhohlene Angriffe auf die Justiz gerichtet. Er hat gesagt, man habe ihm nicht nachweisen können, dass er in irgendeiner Weise Geld aus Libyen von Gaddafi genommen habe. Man habe ihm auch nicht nachweisen können, dass damit in irgendeiner Weise sein Wahlkampf finanziert worden sei. Das ist auch alles richtig. Aber dass er jetzt dennoch verurteilt wurde, nämlich wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, das hält er für den Teil von einem großen Medienportal inszenierten Kampagne, der letztlich das Gericht aufgesessen sei. Also wirklich ein unverhohlener Angriff gegen die Justiz vom früheren Präsidenten, der hier in Frankreich jetzt hohe Wellen schlägt.
In verschiedenen Städten in NRW gab es heute Durchsuchungen in sogenannten Schrottimmobilien. Beteiligt waren Mitarbeiter von Bauaufsicht, Meldebehörden und Jobcentern. In Hagen hat Bauministerin Scharrenbach erklärt, worum es genau geht.
Heute geht es für uns insbesondere darum, Hintergründe aufzudecken. Also wir suchen Vermieter von Problemimmobilien, die speziell an Zuwanderer aus Südosteuropa vermieten, also klares Geschäftsmodell im Fokus haben.
Die Hinterleute würden dabei baufällige Gebäude vermieten, unter anderem, damit die Mieter Zugang zum deutschen Sozialsystem bekommen.
Wahrscheinlich geht es den Menschen hier trotzdem noch besser als in den Herkunftsländern. Das ist ja das Schlimme eigentlich, dass diese Strukturen sich vermeintlich aus Sicht der Eigentümer und Vermieter lohnen. So, und das muss bekämpft werden.
Durchsuchungen fanden auch in Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal, Velbert und Krefeld statt. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Die Bundesregierung will in den nächsten 5 Jahren 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte ausgeben. Verteidigungsminister Pistorius sagte, es gehe dabei um Satelliten, Bodenstationen und Startfähigkeiten. Deutschland setze hierbei auf kleinere Raketen, aber auch auf europäische Schwerlastraketen, die noch entwickelt werden müssen. Die EU-Kommission prüft, ob das deutsche Softwareunternehmen SAP den Wettbewerb mit Konkurrenzfirmen unfair verzerrt. Konkret geht es um den Support und die Wartung von SAP-Systemen. Kunden zahlen hier möglicherweise mehr, als sie eigentlich zahlen müssten. Ein jahrelanger Streit um Regeln für Döner ist beendet. Der internationale Dönerverband aus der Türkei hat seinen Antrag auf EU-weite Regeln für die Herstellung zurückgezogen. Wäre der durchgekommen, hätten etwa nur noch Döner so heißen dürfen, die mit Lamm oder Rindfleisch zubereitet wurden. Hähnchendöner hätten weiter produziert werden dürfen, aber unter anderem Namen.
WDR aktuell aus der Region.
Münster hat heute königlichen Besuch. Der niederländische König Willem-Alexander ist in der Stadt. Unter anderem mit Ministerpräsident Wüst feiert er den Geburtstag von 2 niederländischen Einrichtungen in Münster. Julia Wulff, WDR Münster, beschreibt die Stimmung in der Stadt, als Willem-Alexander angekommen ist.
In der Innenstadt war einiges los. Die ersten Worte des Königs waren auch schönes Wetter auf Deutsch. Das hat natürlich viele gefreut. Es waren knapp 200 Leute zu Besuch. Auch gerade nach dem Termin sind noch einige dazugekommen, haben gewunken, haben sich gefreut, haben teilweise orangene Accessoires umgehabt. Es war wirklich eine ganz besondere Stimmung und auch für die Studierenden im Haus der Niederlanden ein ganz tolles Zeichen. Also auch Wüst hat gesagt, ein Zeichen der Freundschaft und aber auch der Partnerschaft, dass es jetzt hier 30 Jahre gefeiert wird.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag fällt gebietsweise etwas Regen. In den trockenen Phasen bleibt es meist bewölkt. Dazu ist es windig mit teils stürmischen Böen. In Monschau heute bis 8 Grad, Schwerte kommt auf 10 und in Bocholt bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei 8 bis 16 Grad. Die Zeit, es ist 15.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3, Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und Kreuz Leverkusen. Eine Viertelstunde dauert's länger, 6 Kilometer stockend. A3, Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Oberhausen 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A4, Olpe Richtung Köln zwischen Reichshof, Beckneustadt und Bielstein 15 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Die A44 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach ist zwischen Düsseldorf Messe Arena und Lang Platum wegen Fahrbahnerneuerung bis Montagabend gesperrt. Und dann noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen dem Sonnborner Kreuz und Wuppertal-Oberbarm 15 Minuten plus 8 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr.
mit Maria Backer. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagnachmittag, an dem ich es uns mal ein bisschen gemütlich machen will. Und dazu wäre doch ein Feuerchen. Ganz schön. Ja, ach, ist mir jetzt ein bisschen umständlich. Ich nehme mal lieber das hier. Ach, so, ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Schön trocken, ein Haufen Äste. Keine Sorge, das Studio brennt nicht. Das ist alles schön aus der Geräuschkonserve. Aber das trifft ja auf unsere Art, Feuer zu machen, auch zu, oder? Wer macht sich im Alltag noch die Mühe, Feuer auf andere Art zu entfachen als mit Streichhölzern oder Feuerzeugen? Wir gucken heute, wie es die Menschen in den Anfängen geschafft haben, Feuer selbst zu machen. Denn das gilt schließlich als die Errungenschaft des Menschen. Also was hat das Feuer alles verändert? Wo hat menschliches Feuer in der Geschichte der Menschheit Spuren hinterlassen? Und wie können wir die heute noch lesen? Viele tausend Jahre später. Ein Thema in dieser Stunde. Vorher gucken wir aber noch auf die Folge von viel zu viel fossiler Verbrennung innerhalb kurzer Zeit. Da sind wir also am anderen Ende der Feuerfrage angelangt, bei der globalen Erwärmung des Planeten durch Treibhausgase. Zurzeit findet in Hamburg der Extremwetterkongress statt. Heute endet der. Und da sind verschiedene Disziplinen zusammengekommen, um über die aktuellen Entwicklungen beim Klimawandel zu sprechen. Und ja, eine dringende Nachricht ist von dort zu hören, die Erderwärmung geht offenbar sehr viel schneller voran als erwartet. Wenn es schlecht läuft, sind wir schon in 25 Jahren da, wo wir erst Ende des Jahrhunderts sein sollten. Ja, und naja, es läuft nicht eben gut fürs Klima. Darum auch der Appell der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, daran etwas zu ändern. Annika Frank hat die Details.
Die Erde wird heißer, aber schneller als bisher angenommen. Davor zumindest warnen Expertinnen und Experten beim diesjährigen Extremwetterkongress in Hamburg. Plus 3 Grad, aber nicht, wie bisher gedacht, bis Ende des Jahrhunderts, sondern deutlich früher.
Wir können wirklich nicht mehr ausschließen, dass wir 2050 3 Grad globale Erwärmung bekommen.
Also 50 Jahre früher. Davor warnt Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Gemeinsam mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft hat der Meteorologenverband einen eindringlichen Appell für mehr Klimaschutz veröffentlicht. Die Bedrohung durch häufigere und heftigere Extremereignisse werde bisher unterschätzt. Also heißere Sommer, nassere Winter, Hitzewellen, Dürren, Starkregen und Fluten. Soweit eigentlich bekannt. Woher aber stammt die Annahme, dass alles viel schneller geht als in den Prognosen des Weltklimarats IPCC vorhergesagt? Die Daten der letzten 10 bis 15 Jahre deuten darauf hin, dass uns die Realität der Erderhitzung einfach überholt, sagt Frank Böttcher.
Und so ist Naturwissenschaft. Man erlebt eben live sozusagen, wie Naturwissenschaft funktioniert. Sie ist ein stetiger Prozess der Annäherung an die Realität.
Und dass der Weltklimarat vermutlich eher von positiveren Entwicklungen ausgegangen ist. Szenarien also, in denen mehr für den Klimaschutz getan wird. So schätzen das auch andere Expertinnen und Experten ein, die nicht an dem Aufruf beteiligt sind. Einer ist der ARD-Meteorologe Carsten Schwanke.
Wir sind weit entfernt von dem Median, also von dem, was sozusagen als wahrscheinlichster Pfad bisher angenommen wurde.
Warum es so viel schneller heiß wird, kann aus Sicht von Forschenden mehrere Gründe haben. Die Luft ist sauberer geworden. Daher gibt es weniger sogenannte Aerosole und weniger Wolken. Das hat zur Folge, dass mehr Strahlungswärme auf der Erde ankommt, die dann das Eis zum Schmelzen bringt. Das Eis wird zu dunklerem Wasser oder legt die ebenfalls dunkleren Landflächen frei. Da sich dunkle Flächen stärker erhitzen als helle, schmilzt dann noch mehr Eis. Durch höhere Temperaturen ist mehr Wasserdampf in der Luft. Und auch Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Die Ozeane sind warm wie nie und sie nehmen weniger CO2 auf als früher. Klar ist auch, wir stoßen immer noch mehr Treibhausgase aus. Es bleibt aber die Unsicherheit, wann genau wir die 3 Grad mehr im Durchschnitt weltweit überschritten haben. Weil die Berechnungen sehr umfangreich sind und weil die Erde mit ihrer Atmosphäre ein super komplexes System ist, in dem man zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen Ozean und der Atmosphäre nie ganz exakt vorhersagen kann. Außerdem ist der Beobachtungszeitraum, der dem aktuellen Appell zugrunde liegt, eher kurz. Also doch erstmal abwarten? Keine gute Idee, sagen Forschende. Sie fordern mehr Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Anpassungsmaßnahmen. Um Menschen vor Hitze und Starkregen besser zu schützen. Um die Infrastruktur so fit zu machen, dass bei Starkregen nicht alles unter Wasser steht. Das kostet Geld, lohnt sich aber langfristig, auch für die Wirtschaft. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien. Weil